Kapitel 7. Noch mehr Verwirrung. Ein Mann mit geteiltem Herzen ist unbeständig in allen seinen Wegen. Jakobus 1, Vers 8. Nach mehr als einem Jahrzehnt nach meiner Erfahrung der ersten Liebe mit Jesus erlebte ich eine Phase der Verwirrung. Mein geistliches Leben begann sich im Kreis zu drehen. Ich fühlte mich wie die Kinder Israels auf ihrer Wanderung in der Wüste. Wenn jemand mir nahegelegt hätte, dass ich geteilten Herzens sei, wäre ich entsetzt und beleidigt gewesen. Ich liebte Jesus inständig dafür, dass er am Kreuz für mich gestorben war. Ich wollte die Gebote meines Vaters getreu halten und betete um Gnade und Stärke, um zu überwinden. Ich hatte einige Siege, aber Beständigkeit entzog sich mir. Ich wuchs in meinem Wissen der Schrift und erfreute mich vieler wunderschöner Sabbate in Gemeinschaft mit Familie und Freunden. Trotzdem fehlte irgendetwas. Etwas war fehl am Platz und ich konnte es nicht finden. Lange Zeit realisierte ich nicht, dass irgendetwas nicht stimmte. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einen Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. 2. Korinther 3, Vers 18. Ohne dass ich es wusste, war der Jesus, den ich in jenen Jahren betrachtete, eine Kombination aus zwei völlig verschiedenen Welten. Auf der einen Seite hörte ich von dem liebevollen, fürsorglichen, mitfühlenden Jesus, der die wundervolle Liebe seines Vaters offenbarte. Ich dachte über den Kampf nach, den der Vater erduldete, um seinen Sohn für uns aufzugeben. Ich dachte über das Gebetsleben von Jesus nach und über seine Fürsprache für mich, und diese Dinge berührten meine Seele, brachten mein Herz zum Schmelzen und inspirierten mich, das christliche Leben zu leben. Aber es gab einen Aspekt in der Person Jesu, von dem ich annahm, dass er in der Bibel stand, und dies formte die Grundlage all meiner Bemühungen im christlichen Leben. Ich muss etwas Zeit darauf verwenden, um zu beschreiben, was in meinem Geist vor sich ging. Es gab einige Faktoren, die mich ausrufen ließen. Auf meinem Lager in den Nächten suchte ich ihn, den meine Seele liebt. Ich suchte ihn, aber ich fand ihn nicht. Hoheslied 3, Vers 1. Während meiner gesamten Kindheit und Jugend flüsterte mir die Stimme des Verführers eine Strategie von Selbstvertrauen und harter Arbeit an, um Anerkennung zu gewinnen. Meine Vorstellung von einem guten Menschen wurde durch den Blickwinkel meiner gefallenen Natur geformt, in Verbindung mit Satans Andeutungen, dass man sich durch Ehre und Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit und Treue etwas verdienen könnte. Du wirst dich erinnern, dass ich erwähnt habe, wie der Versucher mir nahelegte, gerade die Dinge zu tun, die mein Geliebter wünschte, aber aus einem ganz anderen Beweggrund. Da die Stimme des Verführers während dieser prägenden Jahre lauter war als die meines Geliebten, war meine Vorstellung von einer vorbildlichen Person jemand, der das Richtige tat und vor anderen einen guten Charakter bewies. Diese Darstellung eines guten Lebens würde dann die Bewunderung der anderen gewinnen und mir die Anerkennung innerhalb meiner sozialen Gruppe gewähren. Mir war nicht klar, dass ich die Idealperson, die ich in meinem Geist erzeugt hatte und die in Wirklichkeit ein Götze war, unbewusst mit der Person namens Jesus verschmolzen hatte. Ich sah in Jesus jemanden, der all diese Charakterzüge einer vorbildlichen Person aufwies, jemand, der durch Handlungen der Liebe und Taten der Gerechtigkeit die Bewunderung und die Anbetung von Millionen gewonnen hatte. In der Tat war Jesus eine Person, die ich nachahmen und kopieren konnte, und ich wünschte es, so zu sein wie er. Wieder einmal verleitete mich der Verführer dazu, all die richtigen Dinge aus den falschen Gründen zu tun. Der wirklich komplizierte Teil daran war, dass der wahre Jesus der Bibel mit dem falschen Jesus in meinem Kopf verschmolzen war, so dass ich sie nicht auseinanderhalten konnte. Darum beurteile ich von jetzt an niemanden mehr nach menschlichen Maßstäben, auch Christus nicht, den ich einst so beurteilt habe. 2. Korinther 5, Vers 16. Es kam mir nie in den Sinn, dass ich Jesus nach menschlichen, weltlichen Maßstäben beurteilen könnte. Was diese ganze Erfahrung noch erschwerte, ist die Tatsache, dass unsere Gemeinde die Chance hatte, den echten biblischen Jesus zu wählen, sich aber tatsächlich in 1888 für den weltlichen Jesus entschied. Seit dieser Zeit perfektionierte unsere Gemeinde mehr und mehr die Vorstellung von Jesus als jemandem, der wegen seiner innewohnenden Kraft, seinen Fähigkeiten und Talente verehrt und geliebt werden sollte. Genau wie ich dazu versucht wurde, eine Idealperson als jemanden aufzufassen, der Lob durch das Ausführen guter Taten erhält, waren auch meine geistlichen Vorväter diesem Prozess unterworfen gewesen. Über den Zeitraum eines Menschenlebens hatte unsere Gemeinde diesen neuen Jesus in ihren Statuten verankert mit den Worten: Es ist ein Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, drei in Einheit verbunden von Ewigkeit her. Gott ist unsterblich, allmächtig und allwissend. Er steht über allem und ist allgegenwärtig. Er ist unendlich und jenseits aller menschlichen Vorstellungskraft. Dennoch kann er erkannt werden, weil er sich selbst offenbart hat. In alle Ewigkeit gebührt ihm Ehre, Anbetung und der Dienst der ganzen Schöpfung. Glaubensüberzeugungen der SDA Nummer 2. Der neue Jesus war Teil einer Trinität aus drei Personen in einem Gott. Die Komplexität von drei Personen, die in einem Gott existierten, ließ mich die Bemühungen aufgeben, genau zu verstehen, wie sie sich zueinander bezogen. Ich wurde ermutigt, dies als ein Mysterium anzunehmen. Wenn du sorgfältig die Beschreibung Gottes im oberen Teil liest, wirst du sehen, dass der Grund, weshalb Gott Anbetung, Bewunderung und Dienst gebührt, darin besteht, dass er unsterblich, mächtig und allwissend ist. Dies war der Gott meiner Kindheit. Wenn ich über diesen Gott nachdachte, schien es mir instinktiv richtig zu sein. Die obige Beschreibung erlaubte mir, die Vorbildperson zu nehmen, die ich mir als Kind vorgestellt hatte, und sie als meinen Gott zu intronisieren. Es kam mir nie in den Sinn, dass dieser Gott, dem ich zu dienen gelobte, tatsächlich ein festgeschriebener Ausdruck meines Kindheitsstrebens war, ein guter Mensch zu sein, den Lob, Ehre und Respekt gebührt. Wie ich schon erwähnt habe, war dieser Gott so schwer als falsch zu erkennen, weil ich Elemente des wahren biblischen Jesus mit diesem Gott verschmolzen hatte. Meine Taufe, 2 Jahre nach meiner Bekehrung, spiegelte dieses Zusammenmischen der beiden Denkrichtungen über Gott perfekt wider. Meine Taufformel fragte: Glaubst du an Gott, den Vater, an seinen Sohn Jesus Christus und an den Heiligen Geist? Aber die Glaubensüberzeugungen besagten: Es ist ein Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, drei in Einheit verbunden von Ewigkeit her. Gott ist unsterblich, allmächtig und allwissend. Er steht über allem und ist allgegenwärtig. Er ist unendlich und jenseits aller menschlichen Vorstellungskraft. Viele Leute werden diese beiden Aussagen lesen und keinerlei Unterschied erkennen. Als Jugendlicher konnte ich mit Sicherheit keinen Unterschied sehen. Ich konnte die Begriffe Vater, Sohn und Heiliger Geist verstehen. Diese Begriffe kamen in der Bibel vor und ich sah Beweise dafür, dass diese drei Wesen wirkten, also nahm ich an, dass diese Aussage korrekt war. Meine Taufformel drückte einfach den Glauben an drei Wesen aus, worin die Beziehung zwischen Vater und Sohn einfach als Sein ausgedrückt wurde. Dieses kleine Wörtchen Sein enthielt den himmelweiten Unterschied. Das Wort Sein gab den Worten Vater und Sohn ihre wahre Bedeutung. Jesus war sein Sohn, der Sohn des Vaters. Das Entscheidende, das ich hier herausstellen möchte, ist, dass es das Zerbrechen dieser Beziehung zwischen dem Vater und seinem Sohn war, was mein Herz brach. Dies sind die Worte, die mir auffielen. Nahm der reine Sohn Gottes die Last der Sünde auf sich. Er, der mit Gott eins gewesen war, fühlte in seiner Seele die furchtbare Trennung, die die Sünde zwischen Gott und dem Menschen verursacht. Dieses Bewusstsein entlud sich in seinem Schmerzensschrei: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Matthäus 27, Vers 46. In diesen Worten erkannte ich die Wahrheit, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Johannes 3, Vers 16. Darin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben. Darin besteht die Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. 1. Johannes 4, Vers 9-10. In den 12 Jahren nach meiner Taufe verstand ich nicht wirklich, dass die Natur der Beziehung zwischen den zwei Wesen, die Vater und Sohn genannt werden, den Schlüssel zu dem enthielten, was mein Leben völlig veränderte. Die Liebe Gottes manifestierte sich in dem Geben seines Sohnes. Es war die Handlung des Vaters, der seinen Sohn gab. Nicht einfach der Sohn, der sich selbst gab. Nicht einfach der Sohn, der seinen machtvollen, selbstaufopfernden Charakter offenbarte. Nicht einfach Jesus, der uns seine großartigen Taten und Werken zeigte. Der Vater sandte seinen Sohn, um uns seinen Charakter der Liebe zu offenbaren. Und in dem Geben seines Sohnes sehen wir den anziehendsten, schönsten, zärtlichen und mutigsten Ausdruck des Herzens Gottes. Wie ich zuvor erwähnt hatte, realisierte ich nicht, dass ich, indem ich die Trinität aus drei Personen in einem Gott anerkannte, verwirrt wurde über die Natur der Beziehung zwischen Vater und Sohn. Dieses Problem wurde noch verstärkt durch eine weitere Anregung, dass ich, wenn ich Jesus wirklich liebte, ihn dazu erhöhen würde, genauso wie der Vater zu sein. Die Art und Weise, wie ich als Kind Gleichheit gelernt hatte, bestand in dem Vergleichen von Quantität von Menge. Ich passte genau auf, dass die Menge an Limonade im Becher meiner Schwester nicht höher war als in meinem Becher. Ich beklagte mich laut und lange, wenn meine Schwester 5 Süßigkeiten bekam und ich nur 4. So berechnete man, dass Dinge gleich waren. Also wenn es darum ging, herauszufinden, wie Vater und Sohn gleich waren, musste man nur sicherstellen, dass sie beide genau die gleichen Eigenschaften, die gleiche innewohnende Kraft, das gleiche Wissen, die gleiche ewige Existenz hatten. Wenn einer von ihnen etwas von dem anderen empfangen hätte, dann wäre die Qualität unterschiedlich. Es wäre, als hätte einer 100% Limonade und der andere 50% Limonade und 50% Wasser. Diese Gedankengänge gingen in den tiefen Nischen meines Verstandes vor sich. Es war also natürlich, instinktiv und scheinbar logisch. Ich hatte keine Ahnung, dass solche Gedanken über Gott in Wirklichkeit die Bedeutung der Worte Vater und Sohn sowie ihre Beziehung zueinander wegnahmen. Wenn ich die Sohnschaft Jesu von der Bibel her betrachtete, sah ich jemanden, der seinen Vater vorbehaltlos vertraute und völlig in seinem Willen ruhte. Ich sah, wie er mitten in den Sturm in einem Boot schlafen konnte. Er konnte einer wütenden Menge, die seinen Tod wünschte, mit Gelassenheit begegnen. Er konnte 40 Tage ohne Essen warten und darauf vertrauen, dass sein Vater genau zur richtigen Zeit seine Bedürfnisse erfüllen würde. Wenn diese Handlungen von Vertrauen und Unterordnung in einer Sichtweise von Jesus als die zweite Person der Gottheit platziert wurden, der genau die gleiche Macht wie der Vater auf genau die gleiche Weise wie der Vater besaß, verwirrte das mein Denken. Diese Person schuldete dem Vater keinerlei Dank für die Macht, über die er verfügte. Vielmehr stand er Schulter an Schulter mit einer Person, die Vater bezeichnet wurde. Macht mit Macht, Wissen mit Wissen, Alter mit Alter, sie waren gleich. Natürlich auf liebevolle Weise gleich, aber sie waren gleich. Die große Tragödie besteht für mich darin, dass sich in dieser vermeintlichen Gleichheit das zerstörende Element befand, das die Bedeutung der Worte Vater und Sohn aushöhlte, was im Gegenzug auch mein eigenes Gefühl von Sohnschaft zersetzte. Wenn Jesus in seinem Bereich nicht wirklich ein Sohn war, dann war ich es auch nicht in meinem. So betete ich einen Jesus an, der auf Erden demütig, vertrauensvoll und gehorsam wandelte, und ich vermischte das mit meiner Ansicht von Jesus im Himmel, der eigenverantwortlich war und seine eigene Macht besaß, ohne jegliches Erbe vom Vater. Dieser himmlische Jesus offenbarte die Methode, wie man das leistet, was der irdische Jesus getan hatte. Dieser eigenverantwortliche, selbstständige, himmlische Jesus ließ mich danach streben, die Werke des irdischen Jesus zu imitieren, indem ich seine himmlische Eigenverantwortlichkeit und Selbstständigkeit kopierte und nachahmte. Ohne dass es mir bewusst war, richtete meine fleischliche Natur sinnbildlich einen abgöttischen Jesus im himmlischen Heiligtum auf, der von den gleichen fleischlichen Impulsen geleitet wurde, die das kleine Horn gegen den wahren Christus im Himmel aufbrachte. Lass mich dir einige Beispiele geben, wie dies im verwirklichten Leben funktionierte. Viele Male, wenn ich dasaß und einer Predigt lauschte, überzeugte mich mein Geliebter, mir diese Worte zu Herzen zu nehmen. Gleichzeitig versuchte der Verführer, mich dazu zu bringen, mich auf den Prediger zu konzentrieren, im Hinblick darauf, wie gut er predigte. Wenn seine Predigt gut präsentiert war, begann ich davon zu träumen, dieses Thema einem Publikum darzulegen und mir dessen Reaktionen vorzustellen. Wenn der Prediger nicht so gut präsentiert hatte, schmeichelte mich der Verführer, dass ich es besser machen könnte. Wenn ich eine Predigt hielt und Menschen von der Wahrheit bewegt wurden, ermutigte mich mein Geliebter dazu, mich zu freuen. Aber der Verführer ermutigte mich, den Leuten an der Tür ein Lob zu entziehen, wenn sie den Versammlungsraum verließen. Wenn ich in einer Bibelstunde saß, versuchte mein Geliebter meinem Herzen die Worte der Schrift einzuprägen, während der Verführer mich beeinflusste, dafür zu sorgen, dass ich wüsste, wie man die Schrift gut zitiert und einige Verse anzuführen, um meine Autorität auf dem Gebiet herauszustellen. Wenn ich in einem Gebetskreis war, ermutigte mich mein Geliebter dazu, mich an dem Privileg zu erfreuen, dass ich durch ihn Zugang zum Vater habe. Während der Verführer mir den Gedanken aufdrängte, dass diese Person neben mir zu lange betet und nichts wirklich Nützliches zu sagen hat. Mein Gewissen war dann belastet und ich hatte diesen kleinen Krieg in meinem Geist zwischen den beiden Seiten und verlor völlig aus den Augen, was von denen um mich herum gebetet wurde. Ich las über Jesus, dass er die ganze Nacht lang betete, und anstatt mich darauf zu konzentrieren, wie sehr er den Vater geliebt haben muss, dachte ich mehr an die Tatsache, dass er tatsächlich die ganze Nacht im Gebet verbracht hatte und spielte mit dem Gedanken, in diese Art der Unternehmung einzusteigen. Aber dann überzeugte mich mein Geliebter, dass das falsch wäre. Wie schon erwähnt, dauerte dieser Konflikt in meinen Gedanken mehr als ein Jahrzehnt. Wenn mein Erlöser mir die Bedeutung von Ernährung und Themen der Lebensführung offenbarte, verlockte mich der Verführer dazu, mich auf die richtige Vorgehensweise bei der Ernährung, der Kleiderordnung und der Unterhaltung zu konzentrieren. Das verräterische Anzeichen dafür, dass ich der falschen Stimme Gehör schenkte, kam, wenn ich andere für ihr falsches Verhalten kritisierte. Richtiges christliches Verhalten wurde mehr die Wurzel als die Frucht meiner Erfahrung. Das Kamm war der Gott meiner Kindheit, als der Gott des Universums in meinem Herzen entronisiert wurde. Dieser tägliche Konflikt in mir brachte meiner Seele viel Leid. Dieser Jesus, der all diese wundervollen Taten vollbrachte, entschwand mehr und mehr meinem Zugriff. Die Freude meiner ersten Liebe war mir genommen worden. Ich suchte vergeblich nach meinem Geliebten, konnte ihn aber nicht finden. Mein Leben war angefüllt mit Gemeindeaktivitäten und Studium, bis zu dem Punkt, dass ich kaum Zeit hatte, einfach zu reflektieren und mit meinem Erlöser Zwiesprache zu halten. Und selbst wenn ich Zeit hatte, spürte ich diesen Drang, mit dem Tag zu beginnen, um die Taten zu tun, die Jesus tat, und dieser hilfsbereite, fürsorgliche Mensch zu sein, der er war. Niemand würde sich sehr darum scheren, ob ich Stunden damit verbrachte, allein mit Jesus zu reden und mich mit ihm auszutauschen, es sei denn, ich könnte ein Publikum finden, das so eine Isolation bewunderte. Es gab ein ständiges Dilemma zwischen meinem Bedürfnis, ein guter Christ zu sein, der Gott, sein Wort und die Menschen um sich herum liebte, und dem entgegengesetzt meinem Wunsch, das Tun dieser Dinge mir selbst zuzuschreiben. Ich wusste, dass es falsch war, eigenes Ansehen haben zu wollen, aber ich stellte mir vor, dass dies Teil der christlichen Erfahrung war im Kampf gegen das Fleisch. Ich versuchte, lobende Bemerkungen nach einer Predigt umzulenken, aber ich spürte, dass es offensichtlich war, wie sehr ich auf mich selbst bezogen war, denn ich sagte, danke nicht mir, danke dem Herrn. Ich hätte mich nicht zum Blickpunkt machen brauchen, ich hätte einfach sagen können, danke dem Herrn. Aber das Danke nicht mir kam aus dem geheimen Wunsch, Dank und Wertschätzung dafür zu erhalten, gute Arbeit geleistet zu haben. Sobald ich ein adventistischer Prediger geworden war, wurde mir ein Blickwinkel gewährt, den ich zuvor nicht gehabt hätte. Ich begann Prediger zu beobachten, die um Posten kämpften. Ich sah, dass viele der inneren privaten Kämpfe, die ich hatte, in einigen der Prediger um mich herum offen ausgetragen wurden. Da meine Kämpfe mir innerlich erschienen, konnte ich so tun, als sei ich geschockt über das Verhalten dieser Prediger, die die Herde in die Irre führten. Nach einer gewissen Zeit im Predigerdienst, wo ich die Machtspiele und Strategien sah, die sich in der Gemeindepolitik abspielten, wurde ich etwas desillusioniert, und an diesem Punkt ermutigte mich der Verführer, einen anderen Weg einzuschlagen, nachdem es für mich an Anziehungskraft verloren hatte, den Autoritätspersonen zu gefallen. Ich begann, mich wieder in Dokumentarfilme, Sport und ablenkende Unterhaltung zu vertiefen. Ich sagte zu mir selbst, dass ich kein Pharisäer sein wollte und die Dinge leichter nehmen und mich entspannen sollte. Sicherlich musste ich vieles leichter nehmen und mich entspannen, aber bestimmt nicht durch Sport. Der bestätigte nur noch mehr den Glauben, dass das Erbringen von Taten und Leistung der Weg zur Anerkennung, Ehre und Respekt sei. Es war in dieser Gemütsverfassung, dass ich auf dem Weg des Lebens innehielt. Ich konnte nicht vorwärts gehen, wenn meine Vorstellung von Gott durch die Götzenverehrung meiner Kindheit verwirrt war. Dieser Götzendienst ermöglichte es dem Verführer, mir Dinge zu suggerieren, oft ohne dass ich es realisierte, wo dies herkam und warum es passierte. Meine daraus folgende Ernüchterung führte dazu, dass ich auf dem Berg mit dem Namen Beschwerde einschlief und meine Schriftrolle verlor, die ich doch nah an meiner Brust haben sollte, wie es John Bunyan in der Pilgerreise beschreibt. Ich will doch aufstehen und in der Stadt umherlaufen, auf den Plätzen und Straßen. Ich will ihn suchen, den meine Seele liebt. Ich suchte ihn, aber ich fand ihn nicht. Mich fanden die Wächter, welche die Runde machten in der Stadt. Habt ihr ihn gesehen, den meine Seele liebt? Hohelied 3, Vers 2-3.